herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist und eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich jedes Mal. Amen. Wir schauen uns heute unsere Waffen im geistlichen Kampf an. Weißt du überhaupt, dass du in einem geistlichen Kampf stehst? Du stehst nicht nur in einem natürlichen Kampf, Arbeitskampf und was weiß ich was alles, sondern du stehst auch in einem geistlichen Kampf. Es gibt geistliche Mächte, die sich verschworen haben, dir das Leben schwer zu machen. Und überhaupt eigentlich allen Christen. Aber es gibt wirksame Mittel dagegen und die müssen wir uns ein wenig genauer anschauen. Amen. Epheser Kapitel 6, Vers 10. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Schau, du kannst stark werden im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Du kannst in seiner Stärke stark werden. Du musst nicht schwach bleiben. Wenn du dich jetzt unterlegen fühlst, ist nur vorübergehend. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, nicht nur die halbe, sondern die ganze, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Wir dürfen nicht so naiv sein wie die Eva, als der Teufel zu ihr kam und ihr ein X für ein U vorgemacht hat. Eva, siehst du diesen schönen Baum, siehst du diese wunderbare Frucht, riecht gut, schmeckt gut. Wenn du die isst, dann wirst du wie Gott. In anderen Worten, wenn du die isst, wenn du das Gebot Gottes verwirfst, dann entwickelst du dich weiter. Das ist eine List, die Grund- und Urlist des Teufels ist die, zu sagen, das Wort Gottes kannst du abschreiben, das gilt heute nicht mehr, heute haben wir bessere Philosophie. Hey, da lachen ja die Hühner. Du darfst nicht naiv sein. Lass dir kein X für ein U vormachen, sag mal jemand Amen. Aber wisst ihr, Listen an sich, Listen sind gar nicht so schlecht. Denn auch Gott ist listig. In den Sprüchen, Kapitel 21, Vers 30, da sagt Salomo, es gibt keinen Rat und keine Einsicht, also auch keine List, gegen den Herrn. Der Teufel hat gedacht, dass mit der Kreuzigung seiner Zeit, mit der Kreuzigung Jesu, dass Gott gescheitert ist. Oh, es ist traurig, der Teufel hat gefeiert. Er hat nicht gemerkt, dass er überlistet wurde. Ja, nie hat sich einer mehr getäuscht, als der Teufel, als er auf Jesus am Kreuz geblickt hat. Das war nämlich nicht die totale Niederlage, sondern das war der totale Sieg. 3 Tage später ist dieser Sieg durchgesetzt worden und Jesus ist von den Toten auferstanden. Und er gibt uns jetzt Hoffnung und Freude, denn wir glauben an ihn und er hat für uns den Tod besiegt. Wir sind mit ihm auferstanden. Wir sind in der Taufe mit ihm begraben, in den Tod, und wir sind mit ihm auferstanden, als man uns aus dem Wasser wieder rausgeholt hat. Wer ist froh, dass man uns aus dem Wasser wieder rausgeholt hat? Gut, mehrere, alles klar, gut. Top, natürlich. Halleluja, ganz wichtig. Also, weißt du, Listen sind nicht unbedingt was total Ungewöhnliches oder total verkehrt. In den Sprüchen, wir sind wieder bei Salomo, Kapitel 20, ein Kapitel vorher, Vers 14. Da steht, schlecht, schlecht, ruft der Verkäufer, und wenn er weggeht, rühmt er sich. Also pass mal auf, beim Verhandeln musst du auf die Nachteile des Produkts aufmerksam machen, wenn du es kaufen willst. Du musst sagen, wie schlecht dieses Auto ist und überhaupt und wie es aussieht. Und das ist ja, das ist eine totale Gnade, wenn du das dem Händler vom Hof nimmst. Aber dazu muss er natürlich mal ordentlich runterladen, also mit dem Preis. Ja? Es fehlt ja noch dies und das und jenes und alles Mögliche. Schlecht, schlecht, ruft der Käufer und hinterher rühmt er sich. Und als Verkäufer ist deine Pflicht und Schuldigkeit, das Produkt in schillernden Farben darzustellen. Denn dein Chef will, dass du einen guten Abschluss machst. Glaubst du das? Und dann müsst ihr eben hin und her verhandeln. Und das dürfte nicht persönlich nehmen. Der muss das also vollkommen übermäßig gut darstellen, dieses Produkt, der Verkäufer. Und du musst das schlecht darstellen. Das kürzt sich so. Das ist transaktional, nennt man das. Ja. Plant hier keine Hochzeit, verstehst du, wo man eins wird und wo man sein Herz austauscht miteinander und Einblick in die Tiefen der Seele irgendwie gestattet. Am Verhandlungstisch läuft das so nicht. Da willst du was und der will was. Und dann müsst ihr so lange reden miteinander, bis ihr euch trefft. Und da dürfst du ruhig listig sein und eben sagen, schlecht, schlecht, obwohl du ganz genau das willst. Und hinterher hast du einen guten Preis bekommen und dann kannst du dich rühmen, so wie hier Salomo sagt, hinterher rühmt er sich. Ja. Also wir lernen was. Listen sind nicht alle schlecht. Also es gibt geistliche Listen, vor denen wir uns in Acht nehmen müssen. Und es gibt natürlich auch, habe ich schon gemerkt, Verkäuferlisten, vor denen müssen wir uns auch in Acht nehmen. Also du dürfst nicht jeder Werbung glauben. Einfach so. Denn ich habe schon mal gesehen, ja, der Prospekt schaut so aus, und dann fährst du in Urlaub und kommst hin und es schaut ganz anders aus. Wem ist das auch schon mal passiert? Mehreren ist das schon mal passiert. Lass mich Folgendes noch sagen, ich glaube, das ist ein Wort für jemanden von uns heute. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8, da heißt es, passt auf, denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Manchmal ist der Teufel nicht listig, manchmal will er dich mit einer Geräuschkulisse überwältigen. Da brüllt er dich an. Da kommt ein Problem und stellt sich vor dich hin und brüllt laut und will dich einschüchtern. Irgendwas passiert. Kriegst zum Beispiel Nasenbluten vor der Predigt. Blöd, ja? Oder du willst in die Versammlung fahren oder was auch immer, auf die Arbeit fahren und das Auto springt nicht mehr an und so weiter. Also es ist, plötzlich hast du ein Problem. Das Problem steht da und brüllt dich an. Manche Probleme sind existenziell. Ja, du wirst gekündigt von heute auf morgen zum Beispiel aus irgendeinem Grund. Und dann stehst du da. Manchmal kommt der Teufel wie ein brüllender Löwe. Frage ist, kann er dich verschlingen? Dann sagst du jetzt nein, natürlich, weil das musst du ja sagen, sonst kommst du ja irgendwie blöd rüber hier in der Botschaft. Aber die Wahrheit ist die, dass bei einem Haufen geht die Falltür auf. Ja, und dann verschwindet ihr Glaube und in irgendeinem dunklen Schacht und sie gleich mit, oh nein, und dann sind sie weg. Aber ich habe mal nachgeschaut im Richterbuch. Da ist die Rede von Simson in Kapitel 14. Der ist ein Nazirer. Das heißt, es ist ein Gottgeweihter, das ist ein gläubiger Mann. Aber der will jetzt eine Philisterin heiraten. Ein Christ will eine Nicht-Christin heiraten. Er ist also unterwegs und will eigentlich Blödsinn machen. Es ist nicht unbedingt Gottes Wille. Aber er macht es trotzdem, weil manchmal ist es Christen egal, was Gott sagt. Und dann passieren manchmal so Sachen halt, dass ein brüllender Löwe plötzlich ankommt. Und bei Simson ist es genau so. Da kommt plötzlich ein brüllender Löwe angesprungen, während er im Weinberg unterwegs ist. Übrigens, für Nazirea, für Gottgeweihte wie Simson, ist der Weinberg tabu. Weintrauben, Wein, Rosinen, alles tabu. Was macht er im Weinberg? Also der schaut, wie weit er gehen kann. Und plötzlich kommt eben dann ein Löwe angesprungen. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Der sucht hier seine Grenzen, unser Simson. Manche Christen suchen ja auch ihre Grenzen. Und dann plötzlich springt sie ein brüllender Löwe an. Wundert mich jetzt nicht unbedingt, wenn er auf dem Weg geblieben wäre, wäre er dem Löwen nie begegnet. Aber er musste halt dorthin, wo er war. Nicht, weil Gott es wollte, sondern weil er das wollte. Und dann begegnet ihm dieser brüllende Löwe. Ich sag mal so, dir begegnen mehr brüllende Löwen, wenn du nicht wirklich auf Gottes Weg unterwegs bist. Wenn du auf Gottes Weg unterwegs bist, dann kann es sein, dass brüllende Löwen auch da sind, aber da stehen dann Engel am Wegesrand, die diesen brüllenden Löwen das Maul zuhalten. Dann hörst du vielleicht irgendwie ein entferntes Knurren, aber es macht dir gar nicht groß was aus, sondern du tigerst einfach weiter. Na? Warum? Ja, der Herr ist ein Schild um dich herum, da kommen wir heute noch drauf. Mensch, es ist alles so gut. Was macht jetzt Simson? Verlässt ihn Gott und sagt, das hast du jetzt davon? Nein, es ist was ganz anderes, was jetzt passiert. Der Geist Gottes kommt plötzlich auf ihn. Die Gegenwart des Herrn ist stärker in der Krise als je zuvor. Und er packt diesen Löwen. Normalerweise packt der Löwe dich. Hund beißt Mann ist keine Schlagzeile. Mann beißt Hund ist eine Schlagzeile. Und genau das passiert jetzt. Anstatt dass der Löwe Simson packt, ja, Löwe packt Mann, ist es so, dass Mann packt Löwe. Und dann nimmt er den und er zerreißt ihn wie ein Böcklein. Also wenn du Jäger bist, dann weißt du das. Manchmal drückst du die Dinger dann halt auseinander, dass der Brustkorb aufgeht und so weiter. Und dann ist das Ding offen. Und das hat er mit dem Löwen gemacht, mit einem Löwen. Und das heißt weiter, und es war gar nichts in seiner Hand. Der hat kein Werkzeug, keine Waffe, keine Freunde, die irgendwie ihn unterstützt hätten aus dem hinter den Reben hervor, ja, mit dem Pfeil und Bogen oder sonst was. Nix, nur er und Gott. Und in manchen Krisen ist es so, da ist es nur du und Gott. Und wenn Gott nichts macht, bist du geliefert. Aber, sag mal aber, Gott macht sehr wohl was. Die Gegenwart Gottes kommt auf ihn, so wie sie daheim nie auf ihn kommt. Und er zerreißt diesen Löwen. Nicht er, sondern die Kraft Gottes zerreißt diesen Löwen. Und mein Wort jetzt an dich ist, du stehst vor einem Löwen, der dich anbrüllt und dir geht die Pumpe und du denkst dir, was mache ich nur? Du bleibst jetzt stehen und du erlebst Folgendes. Die Kraft Gottes und die Weisheit Gottes kommen auf dich und plötzlich hast du einen Plan, plötzlich hast du Licht, plötzlich hast du Kraft Gottes und weißt ganz genau, wie du jetzt dieses Problem lösen musst. Der Herr kommt auf dich und hilft dir, dieses Problem zu lösen. Du musst also nicht eingeschüchtert sein vor dem Löwen, sondern Gott kommt zu dir, hörst du das? Gott kommt zu dir und hilft dir. Nur es ist nicht so, dass ein Engel erscheint und diesen Löwen erlegt, sondern Simson macht es in der Kraft Gottes. Du musst dein Problem auch angehen und du wirst merken, wie die Kraft Gottes auf dich kommt und dir hilft. Plötzlich weißt du, was zu tun ist. Übernatürlich weißt du, was zu tun ist. Ich weiß nicht, was dein Problem ist, aber ich weiß, was deine Antwort ist. Ja, der Geist Gottes. Also lass es einfach mal einsinken. Okay? Sei nicht niedergeschlagen, sondern wisse, im Moment der Krise kommt der Geist Gottes auf dich und er hilft dir und du löst das Problem in seiner Kraft. Er löst es nicht für dich, sondern du musst in die Gänge kommen. Du kannst dich nicht zurückziehen und passiv werden. Viele von uns laufen gern davon und machen dann auf, oh Herr, mach du für mich? Nee, sondern du musst schon arbeiten. Du musst in die Gänge kommen und du musst was tun. Aber du tust in der Kraft Gottes und du siegst und du zerreißt Löwen in der Luft. Was du normalerweise gar nicht könntest, kannst du plötzlich durch Gott. Also ich fand dich gut. Amen. Die Kraft Gottes kommt dich auf im Moment der Krise. Er hat nichts in seiner Hand. Kein besonderes Talent, kein Werkzeug, keine Waffe, nichts, nur Gott. Und es reicht. Weißt du, du musst nicht stark ausschauen, um stark zu sein. Du musst nicht gut ausschauen, um gut zu sein. Jetzt kommen wir endlich zu einem Teil der Waffenrüstung. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Zu denen muss ich vielleicht auch was sagen. Wie gibt es das, dass geistliche Mächte der Bosheit auf der Welt herrschen, quasi ein Paralleluniversum uns umgibt, das die Menschen beeinflusst, zum Guten wie zum Schlechten? Hat Gott die installiert, diese Fürstentümer, diese Mächte, diese Geister der Bosheit in der Himmelswelt, diese Weltbeherrscher der Finsternis? Also ganz bestimmt nicht. Sondern wer hat die installiert? Die hat Adam seinerzeit installiert durch den Sündenfall. In dem Moment, in dem er Gottes Wort entsorgt hat und gemacht hat, was er für richtig gehalten hat und sich nicht mehr an Gott orientiert hat. In dem Moment, in dem er seine Krone abgenommen hat und dem, der ihm aufgefordert hat, die Bibel wegzuschmeißen, auf den Kopf gesetzt hat, ist der Teufel zu seinem Herrn geworden. Und seitdem ist der Teufel der Gott dieser Welt. Sag nicht ich, sag die Bibel. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 4. Also unser Kampf ist nicht gegen Menschen, musst du unbedingt wissen. Dann nimmst du ihnen nicht mehr so viel übel. Dann ist Vergeben leichter. Sondern unser Kampf ist gegen Geister, gegen Fürstentümer und Gewalten, gegen gedankliche Mächte und gegen geistliche Mächte. Und gegen die wehrst du dich dass du dir diese Waffenrüstung anziehst. Und deshalb, um diesen Geistern widerstehen, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung, nicht die halbe, sondern die ganze. Denn mit guten Stiefeln kannst du auf feurigen Kohlen laufen, ohne Stiefel eher nicht. Deswegen ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. Schau, es wird immer wieder böse Tage geben, obwohl du alles richtig machst und gut bist. Wird es immer wieder so sein, dass plötzlich böse Tage kommen und dann musst du kämpfen. Und wenn du alles ausgerichtet hast, stehen bleiben. Stell dir vor, du bist ein aufstrebender Manager und plötzlich kommt die Frau vom Chef und die klagt dich an und sagt, er hat versucht, mich zu vergewaltigen. Totale Verleumdung, stimmt überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie wollte ständig bei dir landen, aber du hast immer Nein gesagt. Einem jungen Mann namens Josef, so passiert, exakt, genau. Der hat alles richtig gemacht und trotzdem ist er in den Knast gekommen. Du kannst also alles richtig machen und trotzdem böse Tage erleben, hast du das gehört? Sei also nicht überrascht, wenn mal ein böser Tag kommt. Die kommen, auch wenn du alles richtig machst. Hat Jesus alles richtig gemacht? Und böse Tage kamen auch zu ihm. Gott hat ihm geholfen, bis er dann eines Tages den Schutz Gottes abgelehnt hat und ans Kreuz gegangen ist. Wir wissen es, aber das war ja auch alles Strategie und Taktik vom Herrn. Halleluja. Aber wir halten fest, wir müssen manchmal kämpfen. Wie hat Josef gekämpft? Naja, er musste gar nicht so viel kämpfen, denn er hat ein paar Sachen richtig gemacht. Was nicht passiert ist, ist Folgendes. Dieser feurige Pfeil der Verleumdung hat ihn nicht getroffen, hat ihn nicht getötet. Damals, in der damaligen Zeit, wenn ein Sklave beschuldigt worden ist, die Frau seines Herrn vergewaltigt zu haben oder zu vergewaltigen haben zu wollen, dann hat er das nicht überlebt. Dann ist er ja gestorben auf eine grausamste Art und Weise. Das ist aber unserem Josef nicht passiert. Der ist nur in ein Gefängnis gekommen und nicht einmal das schlimmste Gefängnis. Es war kein Verlies. Es war ein ziemliches Luxusgefängnis, wo wichtige Leute untergebracht worden sind. Minister, die man verklagt hat. Leute, die wegen Wirtschaftsverbrechen angeklagt worden sind. Solche Dinge. Keine Mörder und keine solchen Leute. Josef hat die Waffenrüstung angehabt. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Er hatte ein gutes Gewissen und Gott hat ihn deswegen gerettet. Deswegen ist er nicht umgekommen. Man hat ihn beschuldigt, aber es hat ihm nichts gemacht. Im Gegenteil. Er hat im Gefängnis nämlich die richtigen Leute getroffen und ist dann befördert worden. Überleg dir das mal. Du wirst erst entfördert und dann wirst du, also du wirst entfördert, um befördert zu werden. So läuft es manchmal bei Gott. Vers 14. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Man sagt immer, im Krieg stirbt als erstes die Wahrheit. Nee, die Wahrheit ist unbesiegbar, die Wahrheit lebt, weil die Wahrheit ist. Und es, die Wahrheit kommt zum Schluss immer raus. Es gibt eine personifizierte Wahrheit namens Jesus. Und ich sage da mal eins, der stirbt nicht in der Schlacht, im Gegenteil, der entscheidet sie. Also nicht lügen, wenn du in Schwierigkeiten kommst. Wie ein Chef der EU-Kommission mal gesagt hat, wenn es wichtig wird, muss man lügen. Oder wie Machiavelli das schon vor vielen hundert Jahren gesagt hat, ein Fürst muss viel lügen. Im Gegenteil. Das ist wieder die Schlange, die da redet. Jesus sagt, Paulus sagt, Gott sagt, steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Wahrheit. Leb ein wahrhaftiges Leben. In deiner Abteilung weiß man, wird geklaut. Und das Management, das installiert jetzt Kameras. Keiner weiß, wo die sind, aber die beleuchten jetzt den ganzen Bereich. Und da stellt sich raus, der Einzige in der ganzen Abteilung, der nicht klaut, bist du. Deine Lenden sind umgürtet mit Wahrheit. Weißt du, was passiert? Die anderen, die werden alle einer nach dem anderen entlassen, da findet man Gründe. Aber du wirst zum Schluss zum Abteilungsleiter vielleicht, weil man weiß, was man an dir hat. Der betrügt nicht, obwohl er könnte. Der gibt den Hunderter, den er findet, ins Fundbüro, anstatt ihn einfach einzustecken. So ist er. Solche Leute wollen wir. Denn wenn er uns nicht betrügt, ist er kein Betrüger. Ja, wenn er nichts mitgehen lässt, dann ist er ehrlich. Und solche Leute sucht man immer. Hast du das gehört? Also die Lenden umgürtet mit Wahrheit. Übrigens, an diesem Gürtel hängt noch das Schwert des Geistes außerdem mit dran. Wenn du also ohne Wahrheit lebst, dann hast du auch kein Schwert des Geistes. Das ist dann irgendwann verloren gegangen, zusammen mit dem Gürtel der Wahrheit. Das ist dann weg. Also das eine hängt am anderen. Du musst ein wahrhaftiges Leben leben. Sag mal jemand Amen. Auch wenn du was verkaufst. Jemand kam mal zu mir, ein Verkäufer kam mal zu mir und hat gesagt, du, wenn ich einen Abschluss machen will, dann muss ich lügen. Nee, musst du nicht. Sag ehrlich, was deine Ware taugt. Dann merken die, du bist ehrlich und dann kaufen die von dir, weil sie dir vertrauen. Vertrauen ist eine harte Währung, meine Damen und Herren. Na, wenn ein Mitarbeiter ankommt und sagt, ja, ich habe das Memo nicht bekommen. Und man weiß ganz genau, es liegt auf seinem Tisch. Natürlich hat er es gesehen. Dann hat er gelogen. Und wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht. Merkt ihr das? Das stimmt so. Lüg nicht. Denn Leute kriegen das mit und dann stempeln sie dich ab als Lügner und dann bist du geliefert, dann kommst du nicht mehr weiter. Dann verlierst du deine Freunde, dann verlierst du möglicherweise deinen Job. Das soll nicht so sein. Amen. Bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Schon Gerechtigkeit ist einfach ein gutes Gewissen. Es gibt zwei Arten von Gerechtigkeit hier, von denen hier die Rede ist. Einmal die geistliche Gerechtigkeit. Gerechtigkeit in diesem Sinn ist eine Unverklagbarkeit. Du kannst im geistlichen, im göttlichen Gerichtshof nicht mehr verklagt werden. Warum? Weil Jesus deine Schuld bezahlt hat. Das ist eine Gerechtigkeit, die mehr wert ist als alles andere auf der Welt. Und es gibt nur eine Quelle für diese Art von Gerechtigkeit und das ist Jesus von Nazareth. Der Mann am Kreuz, das bist eigentlich du. Der da so zerschlagen ist und der da so blutet, bist du, der blutet für deine Sünden, die du gemacht hast. Jemand hat mir geschrieben, ja, der Mensch ist grundsätzlich gut und eine Hölle ist deswegen ungerechtfertigt. Und ich habe mir gedacht, der Mensch ist grundsätzlich erlösungsbedürftig. Das bedeutet, der Mensch ist grundsätzlich schlecht. Du kannst von Menschen nicht allzu viel erwarten. Jeremia wusste, der Mensch ist aus krummem Holz geschnitzt. Der Einzige, der dich gerade biegen kann, ist Gott selber. Du brauchst eine Wesensveränderung, eine Naturveränderung und die kann nur Gott bewerkstelligen. Nur er kann dein sündhaftes Wesen, ja, das Schweinewesen aus dir raustun und kann das Lammwesen in dich hineintun, das Gott folgen will. Ja? Denn dein Fleisch, ja, das hat keine Lust, Gott zu gehorchen. Es hat keine Lust, mit dem Essen aufzuhören. Schmeckt gerade so gut, auch wenn du schon viel zu viel wiegst. Dein Fleisch, das hat keine Lust aufzuhören zu trinken. Dein Fleisch ist auch vollkommen egal, mit wem du verheiratet bist. Ja, das will einfach, was es will, basta, affentriebmäßig. Dein Fleisch will alles Mögliche. Dein Fleisch richtet dich zugrunde, meine Güte. Deswegen brauchst du eine neue Natur. Und diese neue Natur, dass du überhaupt Gottes Gebote halten willst und dann auch halten kannst, die gibt dir Gott. Die ist ein Geschenk, die kannst du dir nicht erarbeiten, die kannst du dir nicht erkaufen, sondern die musst du dir schenken lassen. Deswegen ist es auch ohne Werke und so. Ganz, ganz wichtig. Das ist die geistliche Gerechtigkeit. Die kriegst du geschenkt, wenn du Jesus in dein Leben einlädst, ihn um Vergebung bittest und dann mit ihm gehst. Aber es gibt noch eine andere Gerechtigkeit. Das ist die alltägliche Gerechtigkeit, die dein Chef zum Beispiel an dir sehen will. Es hat viel mit gutem Gewissen zu tun. Es hat viel damit zu tun, dir nichts zu Schulden kommen zu lassen. Amen. Denn es ist eine Sache, vor Gott nicht beschuldigbar zu sein, ist was anderes, vor Menschen nicht beschuldigbar zu sein. Also der Brustpanzer der Gerechtigkeit, der hat auch viel damit zu tun, der hat viel mit Gott zu tun, mit Gehorsam Gott gegenüber zu tun. Dann, wenn du tust, was Gott von dir will, dann können Angriffe kommen, die prallen dann an dir ab. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast und jemand schaut dich schief an, dann trifft dich das schon. Warum? Weil du nicht mehr in Gott ruhst. Die Bibel sagt, der Gottlose, der hat vor allem Angst. Aber der Gerechte, der ist sicher, der fühlt sich sicher wie ein junger Löwe. Warum? Weil er weiß, dass Gott auf seiner Seite ist. Wenn du weißt, dass Gott auf deiner Seite ist und dass nichts zwischen dir und ihm steht, dann bist du kühn, dann hast du Ruhe, dann schläfst du durch und machst dir keine Gedanken, denn du weißt, seine Hand ist über dir. Sehr wertvoll. Also leb mit einem guten Gewissen, mit einem guten, an der Bibel geschulten Gewissen. Halt die 10 Gebote. Du fühlst dich besser. Du weißt, hey, steht nichts zwischen mir und Gott und es beflügelt deinen Glauben wie nichts anderes. Halleluja. Beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Das ist ziemlich gut. Die Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung. Wisst ihr, wir müssen nicht immer verkündigen. Manchmal ist Zeit, über Jesus zu reden. Manchmal ist nicht Zeit, über Jesus zu reden. Aber du solltest bereit sein, das Evangelium anderen Leuten mitzuteilen. Auf dieser Bereitschaft liegt ein besonderer Segen. Dein Leben verläuft wunderträchtiger. Es passieren mehr Wunder, wenn du bereit und willig bist, das Evangelium weiterzusagen, wenn dir das wichtig ist. Und wenn du sagst, oh, ich bin ja eher schüchtern und zurückhaltend, ich kann das nicht so richtig, ich habe in den 25 Jahren, in denen ich Christ jetzt bin, noch nie irgendwie groß was erzählt. Gut, wenn das nicht dein Ding ist, dann unterstütz jemanden, der das macht, der das erfolgreich tut. Finanzier den Dienst mit. Du musst da was machen. Hast du das gehört? Es ist die Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Das sind deine Sandalen, auf denen du herumgehst. Da liegt ein besonderer Segen drauf. Woher weiß ich das? Naja, ich habe Apostelgeschichte Kapitel 12 gelesen. Was ist da? Da ist der todgeweihte Evangelist Petrus im Gefängnis. Er liegt im innersten Gefängnis, angekettet an Soldaten. Am nächsten Tag soll er hingerichtet werden. Was nun? Der schläft. Aber plötzlich leuchtet ein Licht in dieser Zelle. Und der Engel, der schlägt Petrus an die Seite. So gut schläft er. So gerecht ist er. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit, verstehst du, der macht ihn sicher wie einen jungen Löwen. Er weiß, wenn ich sterbe, dann gehe ich zum Herrn. Mein Leben ist in seiner Hand. Jo. Amen. Der Engel muss ihn aufwecken. Petrus wacht auf und er schaut. Und der Engel sagt, steh auf. Petrus steht auf. Die Ketten fallen von seinen Händen. Ist gut, wenn im Gefängnis die Ketten von deinen Händen fallen. Amen. Und dann schaut Petrus ihn an und der Engel sagt, gürte dich. Petrus macht es und dann sagt er, zieh dir deine Schuhe an. In anderen Worten, binde deine Sandalen unter. Wir sind jetzt bei den Schuhen, bei den Sandalen, bei den Schuhen der Bereitschaft, der Verkündigung des Evangeliums. Petrus war willig und bereit und fähig, das Evangelium weiterzutragen. Das war ihm wichtiger als alles andere. Der Engel sagt, zieh dir deine Schuhe an, deine Schuhe der Bereitschaft. Und dann passiert was Wunderbares. Dann gehen Türen für ihn auf. ist immer gut, wenn Türen, die bisher verschlossen waren, für uns aufgehen. Amen. Von selber, sie taten sich von selber auf. Der Engel geht voraus und die Türen tun sich auf. Schau, wenn du bereit bist, das Evangelium weiterzutragen, dann tun sich auch Türen für dich auf. Und der Herr bringt dich an den richtigen Ort, Halleluja, wo du dann evangelisieren kannst oder unterstützen kannst. Das ist wunderbar. Was passiert jetzt? Die Türen gehen auf, bis zum Schluss das Gefängnistor aufgeht. Ne? Plötzlich die Mechanik fängt an, es fängt an zu blinken, das Stahltor geht auf und der Engel geht durch und Petrus schaut, dass er irgendwie den Anschluss nicht verliert. Dann gehen sie eine Gasse entlang und dann ist der Engel plötzlich weg. Und dann erst kommt Petrus so richtig zu sich und er stellt fest, jo, also diese Schuhe der Verkündigung, die haben es echt an sich. Ich bin bereit, das Evangelium weiterzutragen und der Engel hat mich rausgeholt, damit ich das tun kann. Der Engel holt auch dich raus, damit du das tun kannst. Also mach es dir zu einer Aufgabe, das Evangelium weiterzutragen und schau mal, was passiert. Und jetzt kommt der Schild des Glaubens, und zwar in Vers 16. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Wie viele feurigen Pfeile des Bösen? Alle. Und das ist schon mal ziemlich viele. Wisst ihr, damals hat man es so gemacht, dass die Bogenschützen die Pfeilspitze in Pech getaucht haben, dann haben sie das angezündet, dann haben sie damit die Häuser beschossen und die Armee, die angreift, beschossen, damit die also in Flammen aufgehen. Dem Teufel ist nichts lieber, als dass du in Flammen aufgehst wie Sodom und Gomorra seinerzeit. Das würde auch passieren, wenn du so lebst wie Sodom und Gomorra, natürlich. Aber es wird nicht passieren, wenn du einen Schild des Glaubens hast. Der Schild des Glaubens löscht wie viele Pfeile aus? Alle feurigen Pfeile, in anderen Worten, der Glaube kann alle Probleme lösen, alle Probleme auslöschen. Deswegen halt an deinem Glaubensschild fest. Jetzt gibt es ja mehrere Schilde. Hier ist nicht die Rede von diesem runden Schild, sondern von dem großen Schild, der den ganzen Mann verdeckt, den die Römer auch hatten, mit dem sie dann ihre berühmten Schildkrötenstellungen hier eingenommen haben, ihr wisst schon, na, wo sie eingeigelt waren quasi, man nicht an sie rankonnte. Das ist dieser Schild. Also das ist ein ziemlich großer Schild, ein wichtiger Schild, ein nicht ganz leichter Schild. Dieser Schild des Glaubens, wie funktioniert der und wie setzen wir den ein? Naja, schau, was hat unser Josef zum Beispiel gemacht? Da kam dieser feurige Pfeil der Verleumdung durch die Frau von Potiphar angeflogen und wollte ihn treffen und wollte ihn töten. Aber er ist ja bekanntlich nicht gestorben. Warum? Er hat den Schild des Glaubens hochgehoben. Und der Pfeil ist dort eingedrungen und ist verlöscht. Dieser Schild war folgendes. Das war die Gewissheit in Josef, dass der Traum, den Gott ihm gegeben hat, dass das Wort, das Gott ihm gegeben hat, dass sein Lebensauftrag noch nicht erfüllt war. Er hat geträumt, Sonne, Mond und Sterne müssen sich vor mir verbeugen. Die Garben meiner Geschwister müssen sich vor mir verbeugen, vor meiner Garbe. Das haben sie bisher noch nicht gemacht. Ich kann nicht sterben. Ich bin zum Leiter berufen. Ich muss erst weiter leben und weiter leiden. Auch wenn ich jetzt leiden muss. Das hat er geglaubt, das hat er gewusst und er hat gesagt, danke Herr, dass ich also hier das Ganze überleben werde. Du wirst mir das zum Heil ausschlagen lassen. Du wirst mir das zum Heil und zum Segen werden lassen. So hat er diesen Glaubensschild hier hingehalten, dorthin gehalten, wo der Pfeil anflog. Wir lesen nirgendwo, dass er sich vor Gericht gegenüber dieser Frau verteidigt hat. Kein Wort. Aber wir wissen, dass er zwar verurteilt wurde, aber dass er überlebt hat, dass er im Gefängnis aufgestiegen ist zum Gefängnisdirektor. Der Gefangene wird zum Gefängnisdirektor. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal, meine Damen und Herren. Nein, es heißt ja auch, und der Herr war mit ihm, dort im Gefängnis. Bis er dann die Höflinge des Pharao getroffen hat, die ihm dann beim Pharao vorgestellt haben. Pharao hat ihn holen lassen, war so beeindruckt von diesem Mann, dass er ihn dann tatsächlich zu einem Leiter gemacht hat, vor dem sich alle verbeugt haben. Sonne, Mond und Sterne. Der Pharao und seine Minister und das ganze Volk haben sich vor diesem Josef verbeugt. Was hat diesen feurigen Pfeil abgehalten? Der Schild des Glaubens. Was hat Gott zu dir gesagt? Was ist dein Lebensauftrag? Lebst du in dem, was Gott für dich hat? Das ist wichtig für dich. Das ist wichtig auch für Angriffe. Denn wenn Gott dich, schau, zum Bäcker berufen hat, aber du bist Maurer, dann dürfst du dich nicht wundern, wenn deine Mauern alle schief sind. Und wenn du Maurer bist, aber du bist zum Bäcker berufen, dann dürfst du dich nicht wundern, wenn du zwar deine Semmeln schön stapeln kannst, aber das interessiert keinen. Verstehst du? Du musst das machen, was dein Ding ist, was der Herr zu dir gesagt hat. Und bei mir ist es jetzt, ich muss Predigten halten. Bei dir ist es vielleicht, du bist Mutter. Da musst du dich um dein Kind kümmern, um deine Kinder. Oder was auch immer dein Dingens ist. Da machst du eine gute Figur. Amen. Es gibt allerdings noch einen Schild des Glaubens. Im Alten Testament begegnet uns wieder und wieder und wieder, vor allem in den Psalmen, die Aussage, dass Gott unser Schild ist. Dass der ganze Gott unser Schild ist. In anderen Worten, ist es kein Schild, der so viereckig ist, hinter dem wir uns dann verstecken können, sondern er umgibt uns. Ist quasi ein Kraftfeld um uns herum. Wer hat schon mal Raumschiff Enterprise gesehen? Star Trek und so? Die haben immer, wenn die Klingonen ankamen, einen Knopf gedrückt und dann haben sie ein Kraftfeld gehabt. Und dann konnten die machen, was sie wollten. Sie waren unangreifbar, weil dieses Kraftfeld so gut funktioniert. Dein Kraftfeld ist der Herr. Sag nicht ich, sag zum Beispiel Psalm 3, Vers 4. O Herr, wie zahlreich sind meine Feinde und so weiter. Du, o Herr, bist ein Schild um mich, meine Ehre und der mein Haupt erhebt. Ist doch gut. Und es ist gleich, was der dritte Psalm. Also der Herr wusste schon, warum er so anfängt. Ja, weil wir das ab und zu brauchen, diese Gewissheiten, diese Zusprüche. Also, der Herr ist dein Schild. Kannst du zu ihm sagen, Herr, du bist mein Schild, ich folge dir nach. Ich lebe mit einem guten Gewissen, Herr, mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich lebe in Wahrheit. Herr, du umgibst mich wie ein Panzer. Du bist mein Kraftfeld. Ich bin dein Raumschiff Enterprise. Na, wisst ihr, wo das mal wirklich passiert ist, dass der Herr wie ein Schild zwischen Israel und die Feinde getreten ist? Im 2. Mose Kapitel 14. Da sind sie gerade ausgezogen aus Ägypten. Und sie sind dann zum Schilfmeer hingekommen. Und da standen sie jetzt vor einem großen Problem, dem Schilfmeer. Und hinter ihnen haben sie plötzlich gesehen, kommt die Streitmacht des Pharao angaloppiert. Eine Staubwolke. Und durch einen Feldstecher sehen sie, oh, es ist der Pharao mit seinen Streitwagen, mit seinen Panzern, mit seinen Raketen. Der fährt alles auf, was er hat. Manchmal versucht der Feind, Israel, das Volk Gottes, auch die Christen, zu vernichten. Und dann holt er sich eine blutige Nase. Halleluja. Was passiert jetzt also? Israel ist vor dem Schilfmeer, vom Roten Meer. Sie kommen nicht wirklich weiter. Sie haben ein Problem vor sich, sie haben ein Problem hinter sich, nämlich die Feinde, die Revolutionsgarden des Iran. Ja. Und wie sie alle heißen, die alle sich verschworen haben zum Untergang Israels. Und jetzt tritt plötzlich Gott auf. Er kommt, der Engel des Herrn kommt und tritt von vor Israel hinter Israel. Und jetzt wird's Nacht. Und die Wolkensäule erhebt sich und wird zur Feuersäule und stellt sich hinter Israel. Und auf der israelischen Seite ist alles hell wie Tag. Auf der Seite der Angreifer, der Ägypter, ist alles finsterste Nacht. Da dringt keine Information mehr durch. Die sind geblendet, kein Radar funktioniert mehr. Keine Position und so weiter kann mehr mitgeteilt werden. Die sind also in völliger Dunkelheit. Der Herr ist zwischen Israel und seine Feinde getreten und er schirmt die jetzt ab. In der Zwischenzeit macht er Folgendes. Er sagt zu Mose, streck deinen Stab aus. Mose streckt seinen Stab aus. Der Stab war nichts Besonderes. Aber weil Gott gesagt hat, streck deinen Stab aus, hat es funktioniert. Wenn du deinen Stab übers Meer ausstreckst oder ich, funktioniert es nicht. Aber wenn Gott zu dir sagt, tu das, dann funktioniert es. Wir sind eigentlich schon jetzt bei der Besprechung vom Schwert des Geistes. Denn wenn Gott dir einen Auftrag gibt, ein Wort gibt, dann kannst du Dinge, die du normalerweise nicht tun kannst. Dann werden unmögliche Dinge möglich. Und das macht Mose hier. Er wird jetzt also zum Schwertkämpfer Gottes quasi, nur dass er einen Stock halt in der Hand hat. Er streckt den Stock aus und tatsächlich das Meer teilt sich. Israel geht trockenen Fußes hinüber. Auf ihrer Seite ist es hell. Sie werden mit Flutlichtern und so weiter beleuchtet. Sie sehen alles. Sie kommen durchs Meer hindurch. Auf der Seite ihrer Angreifer ist alles finster. Ist alles finster. Sie haben sich verschworen, Israel zu vernichten und sie können es nicht, weil Gott ein Schild um Israel ist. Lass mich das ganz kurz sagen. Wir sind jetzt in der Zeit, in der Israel und auch die Vereinigten Staaten Krieg führen gegen den Iran. Gegen die verschworenen Feinde Israels. Leute sind schon zu mir gekommen und haben gemeint, ja, warum ist das denn so, dass zwar die Israelis Atombomben haben dürfen, aber der Iran nicht. Die können sich doch auch verteidigen mit solchen Sachen. Du musst Folgendes wissen. Die Juden haben sowas zur Selbstverteidigung. Bei den Iranern ist es anders, bei den Ayatollahs und so. Dort herrscht das sogenannte die Zwölfer Schia. Man muss wissen, was sie aussagt. Die glauben, dass irgendwann im 9. Jahrhundert ein Imam als Kind verschwunden ist. Der Imam Mahdi. Und dieser Mahdi, der kommt irgendwann wieder, wenn die Welt in Chaos ist, um Ordnung herzustellen. Und Jesus kommt auch irgendwie so in seiner Kielwelle quasi. So sehen die das. Also sie warten auf diesen Mahdi. Die Welt muss allerdings im Chaos sein. Und es muss das beseitigt werden, was die Wiederkunft dieses Mahdi verhindert. Und es ist der kleine Satan Israel und der große Satan Amerika mit seinen vielen Christen. Die haben das als Staatsdoktrin, dass man Israel vernichten muss. Hast du das gehört? Es gibt die sogenannten Revolutionsgarden, das sind also ganz besonders schiitische Militärs, deren Aufgabe ist wirklich, die sehen das als ihre Aufgabe, Chaos in Israel herbeizuführen. Und weißt du, wenn sich dein Nachbar verschworen hat, dich zu vernichten, dann musst du dich irgendwann anfangen zu verteidigen. Und wenn die das dann machen mit Hunderten und Tausenden und Zehntausenden von Raketen über die Jahre und Jahrzehnte, wenn die aus dem Libanon und aus Gaza und so weiter fliegen, wenn all überall auf der ganzen weiten Welt Anti-Israel-Demonstrationen finanziert werden durch diese Leute, dann musst du wissen, hey, das wird langsam kritisch. Und irgendwann ist es dann einmal soweit, dass derjenige, der sich verteidigt, sich wirklich verteidigen muss, bevor die dazu kommen, diese Atombomben zu haben, die werden die dann auch einsetzen. Das ist bei denen Staatsdoktrin. Egal, ob sie selber krepieren dabei, das ist denen egal. Denn ihr liebt das Leben, sagen die, und wir lieben den Tod. Ja, so reden die. Und weißt du, wenn jemand sterben will, dann kannst du das dem schlecht ausreden. Und wenn der dann auch noch Massenvernichtungswaffen hat und sich verschworen hat, dich zu vernichten, dann musst du dem seine Massenvernichtungswaffen verhindern. Und jetzt ist halt so diese Zeit. So von mir aus, ja, Gottes Segen, mein Gebet ist, dass die freiheitlichen Kräfte im Iran also sich da Geltung verschaffen und dass sie zu einem freien Land werden. Die schnellst wachsende Gemeinde Jesu, also der Ort, an dem sich die meisten Leute bekehren zurzeit, ist wahrscheinlich Iran, noch vor China zurzeit. Warum sollen diese Geschwister in Christus sich nicht auch mal frei entfalten können, ohne ständig ja, den Stiefel der Mullahs im Nacken zu haben, im Gefängnis zu landen und so, für Jesus. Amen. Also mein Gebet ist, ja, dass die freiheitlichen Kräfte sich dort durchsetzen und dass die zur Freiheit durchdringen und dass dort also dann evangelisiert werden kann mit Vollmacht und Kraft und die Gemeinde wachsen und blühen kann. Es ist höchste Zeit für dieses uralte Kulturvolk. Das ist meine private Meinung. Okay? Und deswegen ist es manchmal so, dass also der Herr einen Schild macht um sein Volk und jetzt pass auf, was mit den Feinden passiert, mit den Feinden Israels. Denn irgendwann ist es so, dass Israel auf der anderen Seite ist, aber das Meer immer noch geteilt ist. Dann hebt sich dieser Schild Gottes und geht wieder auf die Seite, wo Israel ist. Und plötzlich sehen die Ägypter, ach, Israel ist da drüben, aber wir haben hier eine breite Schlucht zwischen den Wassern. Da reiten wir jetzt auch hinein. Und dann fahren die da hinein. Die fahren jetzt da hinein. Und dann sagt Gott zu Mose, streck deinen Stab aus, dass das Wasser zurückkehrt und über den Ägyptern zusammenschlägt. Gott spricht hier ein Todesurteil über diese verfolgungswahnsinnigen, verfolgungsgierigen Ägypter aus. Wer? Gott höchstpersönlich. Mose macht es. Mose, das menschliche Werkzeug, er macht es, er streckt den Stab wieder aus und die Wasser kehren zurück und löschen die Armee der Ägypter ein für alle Mal aus. Die Feinde werden jetzt vernichtet. Und der das Todesurteil ausgesprochen hat, war niemand anderer als Gott. Also das lassen wir auch mal einsinken. Gott hat auch diese Seite. Wenn du ihn lang genug ärgerst, dann haut er dich von deinem hohen Ross. Dann musst du dich schnell mit ihm versöhnen, denn sonst endest du so wie die ägyptische Armee damals. Paulus seinerzeit, der auch die Christen verfolgt hat, der hat eine Chance bekommen. Jesus hat ihn vom hohen Ross gehauen und hat gesagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Wenn du die Christen verfolgst, verfolgt Jesus dich, verfolgt der Christus dich. Der König, der Petrus ins Gefängnis gesteckt hat und ihn töten wollte, dieser selbe König stirbt im selben Kapitel der Bibel, Apostelgeschichte Kapitel 12. Petrus wird befreit, Herodes stirbt, von Würmern zerfressen. Also da gibt es schönere Sachen, ja? Jeder wie er meint. Der eine geht mit Jesus und ist gesegnet und erlebt Wunder, und der andere, der stirbt eines gewaltsamen Todes, weil er einfach nicht von der Gewalt gegenüber Gottes Volk lassen kann. Selber schuld. Amen. Dann noch den Helm des Heils in Vers 17. Nehmt auch den Helm des Heils. Der Helm des Heils, ihr Lieben, der Helm des Heils. An anderer Stelle heißt es der Helm der Hoffnung des Heils. Das sind ganz einfach Gedanken des Heils. Das ist der einzige Helm, den du im Kopf trägst und nicht auf dem Kopf. Der Helm des Heils. Du musst dich immer wieder mal daran erinnern, dass du ein Sieger bist in Christus, und deine Gedanken schützen. Na, unser Kopf wird ständig mit Krisengedanken bombardiert. Meistens sind diese Krisen überhaupt nicht echt, sind nur momentane Krisen. Aber sie plagen uns trotzdem. Da müssen wir uns immer wieder bewusst werden, absichtlich bewusst werden, dass der Herr mit uns ist. Wenn Gott mit mir ist, wer kann gegen mich sein? Basta, der Herr ist ein Schild um mich, meine Ehre und mein Haupt erhebt. Wir haben es heute gehört. Paulus sagt in Römer 8, 18, ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Also es wird dir eines Tages so gut gehen, dass du alles Schlimme, was du bisher erlebt hast, einfach vergessen wirst. Das ist ziemlich gut. Ein Gedanke der Hoffnung. Amen. Amen. Also, gib dich nicht deinen Launen hin, denn es gibt für dich keine gute Laune, wenn du dich deinen Launen hingibst. Hast du das gehört? Denkgedanken des Heils. Und jetzt kommen wir noch zum Schwert des Geistes. Und Vers 17, das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Jetzt muss man wissen, dass es mehr als ein Wort für Wort gibt in der Bibel. Einmal das Wort Logos, was für die Gesamtheit einer Anschauung spricht, einer Ideologie oder Gesinnung. Zum Beispiel ist die Bibel des Logos Gottes, da stehen viele Sachen drin. Und dann gibt es noch das Wort Rhema. Rhema heißt Ding oder Sache oder Wort. Das ist ein Wort für jetzt. Wenn dein Chef zu dir sagt, komm her, dann ist es nicht irgendwie die Firmenphilosophie, sondern dann ist es ein Befehl an dich. Sollst bitte deine vier Buchstaben hierher bewegen. Das ist ein Rhema. Und von diesem Rhema ist hier die Rede, von einem Wort Gottes, von einem momentanen Wort Gottes, das in deine Situation hineinspricht. Wie spricht der Herr das zu dir? Naja, zum Beispiel durch einen starken Eindruck oder durch eine besonders lebendige Schriftstelle oder durch ein besonders starkes, geheiligtes Bedürfnis. So spricht Gott zu dir. Und das ist dann ein Rhema. Das ist dann ein Wort für dich, mit dem du Dinge tun kannst, die eigentlich unmöglich sind. Zum Beispiel auf dem Wasser laufen. Herr, wenn du es bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu kommen. Und jetzt wartet Petrus. Und Jesus sagt, komm. Dieses Komm ist das Schwert des Geistes. Er hat dieses Komm jetzt bekommen, dieses Wort Gottes. Jetzt kann er auf dem Wasser gehen, wenn er das probiert. Und er probiert es und er hat es geschafft. Also er hat die Naturgesetze mit diesem Wort Komm bekämpft und er hat gewonnen. Funktioniert nur, wenn Gott in diesem Wort drinnen steckt. Amen. Also das ist die Befähigung, übernatürliche Dinge zu tun. Feinde zu neutralisieren durch die Kraft Gottes. Durch dieses lebendige Wort. Deswegen such den Herrn, frag ihn, was er von dir will. Vielleicht hat er einen Auftrag für dich. Dort sind die Wunder Gottes daheim, dort sind die Siege für dich daheim. Amen. Okay, wie wenden wir dieses Schwert des Geistes noch an? Wir lesen den letzten Satz für heute. Indem wir mit allem Gebet und Flehen beten zu jeder Zeit im Geist, das heißt in Sprachen, und wacht hierzu mit allem Anhalten und mit allem Flehen für alle Heiligen. Also bete ruhig für deine Familie, für deine Firma, für deine Gemeinde, für deinen Pastor, den armen Schlucker. Damit ihm immer wieder was einfällt, was du noch nicht gehört hast, damit du interessiert bleibst. Und auch für mich sagt nämlich Paulus sogar, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Es ist gut, ja, wenn du mit Freimütigkeit reden kannst. Das kannst du nicht immer. Manchmal mögen dich die Leute nicht, zu denen du sprichst. Dann kannst du nicht so reden, wie wenn du zu Leuten sprichst, die dich mögen. Also, du kämpfst mit diesem Wort Gottes, mit dem Schwert des Geistes, indem du betest. Für die Leute, für die Familie und so weiter. Mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter bin in Ketten, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Wenn du im Gefängnis bist, ja, dann kann es sein, dass du nicht so freimütig bist. Und ja, Paulus sagt, ich bin im Knast, betet für mich, damit ich freimütig rede, sogar unter diesen Leuten. Und das haben sie gemacht und er kam wieder raus. Halleluja. Vielleicht bist du noch in deinem Gefängnis, im Gefängnis deiner Sünden, im Gefängnis deiner schlechten Gewohnheiten. Und du brauchst dringend Hilfe. Du willst raus. Jesus ist der Schlüssel zu deiner Zelle. Lade ihn in dein Leben ein. Ich gebe dir jetzt die Gelegenheit. Bitte einfach mit. Wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen.